so sehr man als Agentur vielleicht manchmal den Kopf schüttelt, wahrscheinlich schüttelt der Rafael Nadal auch den Kopf, wie ich meinen Tennisschläger halte. Ich mache das aber auch nicht jeden Tag. Die Charter schon noch als Crashkurs zu verstehen, für was sind denn die Hauptfehler, die ich vielleicht vermeiden kann. Und wenn ich mich an diese 6 oder respektive 7 Empfehlungen halte, dann mache ich schon einmal relativ viel richtig.
Vergabe Insights, der Podcast von Auftrag.at. Einblicke und Erfahrungen aus der Welt der öffentlichen Vergabe. Experten-Talks rund um Ausschreibungen und Angebote. Mit unseren Insights schöpfen Sie aus den Folgen. Hosted bei Manuel Agamanokian. 460 Millionen Euro. So viel wurden seit März 2019 im Bereich Werbe- und Marketingdienstleistungen in Österreich über veröffentlichte Ausschreibungen vergeben. Laut der Wirtschaftskammer Österreich gibt es 2021 knapp 29.000 Mitgliederunternehmen aus dem Bereich Werbung und Marktkommunikation, die sich potenziell um diesen großen Kuchen an öffentlichen Aufträgen matchen. Konkurrenz aus dem Ausland, die ja auch durchaus mitbieten, sind ja gar nicht mitgerechnet. Damit ist der Vertriebskanal der öffentlichen Ausschreibungen für Agenturen ähnlich hart umkämpft wie der Werbe- und Kommunikationsetat aus der Privatwirtschaft. Und diese Etats sind mitunter gar nicht so klein. Kein Wunder, dass Auftraggeber in der Regel mehrere Agenturen einladen, um diese Etats zu vergeben. In der Branche wird dieser Kampf gerne mit dem Wort Pitch umschrieben. Jeder gewonnene Pitch ist ein Meilenstein. Und warum verursachen Pitches und die sogenannte Pitch-Kultur in der Werbe- und Marketingbranche trotzdem für einiges an Kopfweh? Und was hat das mit der öffentlichen Vergabe zu tun? Dazu habe ich mir für die heutige Premierenfolge von Vergabe Insights Sebastian Beyer als Gast in unser Podcast-Studio im Medienquartier in Neumarx im dritten Wiener Gemeindebezirk eingeladen. Und wie sich das für eine Premierenfolge auch gehört, habe ich dann gleich in der Aufnahme einen kapitalen Versprecher eingebaut.
Damit ist der Vertriebskanal der öffentlichen Ausschreibungen für Agenturen ähnlich hart umkämpft wie jeder andere Werbe- und Kommunikationsetat. Und die Etats sind zwar mitunter nicht so klein, und kein Wunder, dass Auftraggeber ganz gerne in der Regel mehrere Agenturen zum Pitch einladen, um diesen Etat zu kämpfen. Und wie gesagt, Pitch, dieser Kampf, nenne ich es, wird gerne mit Pitch umschrieben. Und soweit ich die Erfahrung gemacht habe, für die Agentur ist jeder gewonnene Pitch sozusagen schon ein Liebkind jeder Agentur. Auf der anderen Seite hört man immer ganz gerne, dass so Pitches und die Pitch-Kultur den Agenturen ja einiges an Kopfweh verursachen. Und was die Frage, was dieses Kopfweh von Pitches mit der öffentlichen Vergabe zu tun hat, dazu habe ich mir heute einen Gast in unserem Podcast Vergabe Insights eingeladen. Dann darf ich an Sebastian Beyer auch kurz vorstellen. Sebastian Beyer selbst ist CEO von der, jetzt ist es schwierig.
VMLYNR,
ich habe es echt, Also ich war nochmal, ja. Sebastian Beyer ist CEO der bekannten Customer Branding Experience Agentur VMLYNR. Er war dafür in Wien, Berlin und Zürich jahrelang für Nike tätig. Und für unser heutiges Gespräch ist er allerdings noch in einer relativ neuen Rolle bei uns zu Gast, denn er ist soeben Ende Jänner zum Präsident des Austrian Chapters der IAA gewählt worden. Von der Seite einmal Gratulation.
Danke.
Die IAA selbst steht für International Advertising Association und sie versteht sich, also das Austrian Chapter versteht sich als österreichische Plattform, Drehscheibe und Sprachrohr der Kommunikations- und Werbebranche. Und sie hat so die sogenannte Quality Pitch Chart zusammengestellt. Davon gibt es zwei Versionen. Eine für Werbeaufträge, die in der Privatwirtschaft vergeben werden, und eine für alle Aufträge, die im Rahmen des Vergaberechts ausgeschrieben werden. Und bevor wir das Gespräch beginnen, wie immer unser Compliance-Blog. Sebastian Beyer habe ich erst im Vorfeld der Episode persönlich kennengelernt und danke auch für seine Zeit. Und seine Agentur ist aktiver Kunde der Auftrag.at-Suche und hat vor einiger Zeit auch bei einem Pitch der Wiener Zeitung Wiener Gruppe teilgenommen. Zu ihr selber gibt es und ihr Auftrag.at gibt es keine persönliche und geschäftliche Verbindung. Dann ja, sage ich mal herzlich willkommen und Dankeschön. Wollte Ihnen die Gelegenheit geben, auch noch unseren Hörern kurz Hallo zu sagen und vielleicht noch die Vorstellung etwas zu ergänzen, wenn ich was vergessen haben sollte.
Nein, danke, freue mich auch heute hier zu sein kann dem nicht mehr viel hinzufügen. Freue mich, das IAA leichter auszusprechen, ist es VMLYNR. Aber in der Rolle sitze ich ja heute auch hier. Insofern haben wir da auch keine Probleme. Und ich bin mir der Schwierigkeit der Aussprache bewusst. Das ist sozusagen eher ein Manko, das wir mit.
Ja, danke schön. Ich kenne es mit dem Nachnamen. Agamanokian ist auch schwierig auszusprechen.
Da habe ich mit Bayern ein
Wort. Das ist richtig. Ja, wie gesagt, ich habe es vorher erwähnt, diese Liebes-Hass-Beziehung von Agentur mit Pitches. Damit vielleicht für alle Hörerinnen, die sich jetzt unter dem Begriff Pitches nichts vorstellen können, vielleicht ganz kurz einmal, was ist ein Pitch?
Ja, also ein Pitch und ich glaube, das ambivalente Verhältnis von Agenturen zu Pitches, das Sie gerade dargestellt haben, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ein Pitch ist im Agenturjargon die Ausschreibung eines Kunden und man geht dann zum Kunden und pitcht und ist nicht da. Daher kommt dann, glaube ich, auch sozusagen in dem Verhältnis ist das auch zu sehen. Auch persönlich und wie in der Agentur, genau dieses ambivalente Verhältnis, von dem wir sprechen. Zum einen sind Pitches natürlich der Moment, wo die Agentur zeigen kann, wie gut sie ist, wo es darum geht, sich um ein neues Thema, einen neuen Kunden zu bemühen, wo auch Energie entsteht, wenn das richtig und gut aufgesetzt ist und wenn man da auch mit der sozusagen Zeit ist eh nie genug, aber trotzdem mit der notwendigen Zeit das letzten Endes auch betreiben kann, dann kann so ein Pitch auch, und ich glaube, das ist auch für die Kultur in der Agentur gar nicht unwichtig, dass man hier und da einfach hier am Prüfstand steht und sich auch irgendwo im Wettbewerb mit anderen misst. Das ist ein bisschen so, ja, ich habe ja lange Zeit im Sport verbracht, also im Sport ist es ja auch so, dass man diesen Wettstreit sucht. Und von daher ist ein Pitch natürlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben auch so und wurde über die letzten Jahre, und deswegen haben wir diese Pitch-Charter ja auch ins Leben gerufen, so dass das Pitches teilweise dann auch gerade von Auftraggeberseite zu sehr doch als Sport verstanden werden und zu wenig als Mittel zum Zweck, um einen Partner zu finden, mit dem man zusammenarbeiten will nächsten Jahren, wie auch immer. Von daher kann es schon sein, dass sich das auch bis zu einem gewissen Grad dann verselbstständigt und man das das Gefühl nicht los wird, dass hier unter dem Vorwand des Pitches eigentlich dann doch irgendwie eher eine nicht olympische, aber trotzdem gar nicht unwichtige Sportart betrieben wird. Und daher auch diese Pitch-Charter, um hier einen Rahmen zu schaffen und auch irgendwie um einen Blick der Branche und ganzheitlich, und deswegen die IAA sicher hier auch ein richtiger und wichtiger Träger dieser Initiative, nämlich Auftraggeber- und Auftragnehmerseite, in dem Fall auch beide Perspektiven kennen zu können.
Genau, also Quality Pitch Charter, ich habe es im Intro auch erwähnt, da gibt es ja zwei Versionen, eine für die Privatwirtschaft und eine für die Vergabe. Jetzt, also Pitch, also jetzt, danke auch für die Umschreibung, ich glaube auch, ich fand das mit dem Wettkampf und dem sportlichen Gedanken super interessant. Nur zu sagen, wenn ich jetzt sage, okay, eine Vergabe ist ja, da gibt es ja Verfahren, die sind sehr geregelt, passt das überhaupt mit einer Pitch zusammen? Oder ist das auch, oder warum ist auch der Grund, dass Sie jetzt eine eigene Pitch Charter für öffentliche Vergabe erstellt haben?
Naja, also begonnen haben wir ja mit der Pitch-Charter für den Privatbereich, weil der Privatbereich ja ungeregelter ist. Also von daher, die Initiative entstand eigentlich im Kreis der Agenturen, die Mitglieder in der IAA sind, weil man hier irgendwann das Gefühl hatte, dass die Pitch-Kultur in Österreich verbesserungsfähig ist. Und man hat sich dann als eine Gruppe der führenden Agenturen Österreichs auch zusammengefunden und hier mal ein ganz, ich sage mal, basales Regelwerk versucht zu finden, das jetzt nicht übertreibt, nicht kompliziert, nicht überkantitelt ist, sondern ein paar ganz grundlegende Regeln oder Empfehlungen sind es eigentlich vielmehr postuliert, an denen man sich orientieren kann, wenn man eine Ausschreibung machen möchte. Also so entstand aus der Ecke der Agenturen, ist aber als Betriebsanleitung für Auftraggeber gedacht gewesen. Das hat sich sehr schnell und sehr gut eigentlich etabliert und hat auch den Agenturen das Gefühl gegeben, mit einer Stimme zu sprechen, wenn es um dieses Thema Ausschreibungen geht. Und da kommen wir vielleicht nachher eh noch drauf zurück. Ich glaube auch eine ganz wichtiger Aspekt an der Geschichte ist, Was habe ich als Auftraggeber davon, mich an so einem Regelwerk auch irgendwo zu orientieren? Das heißt, es ist uns ganz wichtig, und das war es von Anfang an eigentlich, hier jetzt nicht ein wehleidiges Lamento der Agenturen zu veranstalten, die sagen, naja, am liebsten gibt es uns gleich die Aufträge so, ohne dass wir uns anstrengen müssen, und das geht es gar nicht, sondern es geht darum, in einem Feld, das sich irgendwo verselbstständigt hat, hier wieder einen klaren Korridor auch zu finden, in dem sowas passieren soll. Und die zweite Version der Charter, nämlich die für den öffentlichen Bereich, ist dann auf Basis der privatwirtschaftlichen entstanden, wo wir auch, das verhehle ich gar nicht, am Anfang auch diskutiert haben. Da gibt es ja schon ein Regelwerk, braucht es das überhaupt, inwiefern braucht es das? Und die gleiche Gruppe, die erste entwickelt hat, hat sich dann auch nochmal zur zweiten zusammengefunden. Und auch das verhehle ich nicht, ein bisschen zu meiner Überraschung sind wir draufgekommen, dass das Vergaberecht an sich relativ einfache Prozesse zulässt, wenn man nur will. Und dass hier sicher auch einer der Aspekte, der öffentliche Vergaben teilweise sehr kompliziert macht, eher darin zu suchen ist, dass sehr viele Köche dann an diesem Brei herumkochen und dass sozusagen das Vergaberecht hier auch sehr weit interpretiert wird in dem, was alles Erfordernisse sind und was man denn nicht alles braucht und so weiter und so fort. Das heißt, im öffentlichen Bereich hat die Pitch Charter auch ein bisschen den Effekt zu sagen, was braucht es denn eigentlich überhaupt? Und wenn man da mal mit einem nüchternen Auge draufschaut und sagt, um dem Vergaberecht zu genügen, wie kann ich hier trotzdem eine Ausschreibung machen, die für Agenturen so gestaltet ist oder für beide Seiten so gestaltet ist, dass das Spaß macht, das zu machen und dass man da ohne 47 extra Runden, die vollkommen sinnlos sind, dorthin kommt, dann hätte das einen Wert am Ende. Und von daher hat sich dann diese zweite Charter auch aufgedrängt, haben wir die gemacht und ist jetzt auch schon seit einiger Zeit in Wirkung und gibt auch da, genauso wie die für den privatrechtlichen Bereich, eigentlich einen sehr guten Rahmen, glaube ich, ab einmal. Wenn ich mich als Auftraggeber an dem orientiere, dann kann ich davon ausgehen, dass Agenturen hier motiviert teilnehmen werden. Das will ich als Auftraggeber eigentlich.
Sie haben es erwähnt, genau, es ist schon die Charter, und also vor allem sowohl privatwirtschaftlich, aber auch für Vergabeverfahren, ist ja schon, gibt schon länger. Was ist von Ihrer Erfahrung als IAA, sozusagen, Sie haben es ja gerade erwähnt, haben Sie da schon, können Sie ein paar Erfahrungen aus der Praxis, wie das aufgenommen wird, wie Agenturen damit umgehen, wie Auftraggeber damit umgehen?
Im Grunde kann man ein sehr positives Resümee ziehen, auch wenn man sagen muss, wir sind jetzt natürlich noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber wir konnten als IAA in einer Vielzahl von Ausschreibungen, die eben nicht diesen Empfehlungen gefolgt sind, doch einen sehr konstruktiven Dialog dann führen mit Auftraggebern, aber auch in Richtung der Agenturen zurückspielen, warum das ein oder andere Mal sich vielleicht auch das oder das dabei gedacht wurde. Zu was es auf jeden Fall führt, ist, dass man eine in der Branche anerkannte gemeinsame Basis mal und ein gemeinsames Verständnis dafür hat, nämlich auch auf dem Hintergrund aufbauend, dass ja hier auch Auftraggeber an dieser Charta mitgearbeitet haben. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das eben nur von einer Seite gestaltet wurde. Dass man damals sagen kann, okay, das ist Common Sense, dass wenn man diese Dinge beachtet, dass die Qualität dieser Ausschreibung heben wird. Und um das geht es ja letzten Endes eigentlich. Und kein Auftraggeber kann ja auch daran interessiert sein, eine Ausschreibung zu machen, die ihn selbst nicht zum besten Ergebnis am Ende führt, sozusagen. Von daher, glaube ich, gibt es auch dieses gemeinsame Ziel, dass Auftraggeber und Auftragnehmer in dem Fall ja auch eint, zu sagen, ich möchte durch einen guten Prozess, der möglichst wenig Schlaglöcher beziehungsweise vielleicht sogar gar keine Schlaglöcher beinhaltet, zu einem guten Ergebnis kommen. Und das ist das, wo wir als IAA in den vergangenen 2 Jahren, die es die Charter jetzt gibt, sehr viele Gespräche mit Auftraggebern führen konnten, wo wir hinweisen konnten auf, in der Praxis läuft es ja so ab, dass ein Auftragnehmer, den eine Ausschreibung erreicht und der merkt, aha, das ist nicht konform mit dem, zu was wir uns eigentlich verpflichtet haben, sich bei der IAA meldet und sagt, Achtung, hier gibt es eine Ausschreibung, die liegt schon deutlich weg von dem, was wir uns hier in der Charter eigentlich vornehmen, könnt ihr bitte mal mit denen Kontakt aufnehmen. Das heißt, der Vorteil ist auch, der potenzielle Auftragnehmer muss mit dem Auftraggeber nicht viel mehr tun, als zu sagen, ich kann so nicht teilnehmen, ich spiele das jetzt mal an die IAA weiter und die IAA wird sich bei Ihnen melden, wenn es da Möglichkeit gibt, hier sozusagen drüber zu reden. Das heißt, für Auftragnehmer entfällt jetzt auch dieser unangenehme Teil, mit einem Auftraggeber darüber diskutieren zu müssen, warum das und das jetzt nicht so gut ist und so weiter. Das übernehmen wir. Und dann kommt es in der Regel eigentlich dazu, dass es zu einem Umdenken oder einer Abänderung dieser Ausschreibung schon kommt. Denn die Dinge, die wir hier in der Charter festgehalten haben, und das muss man auch sagen, diese 7 Empfehlungen im Privatbereich und 6 im Vergabebereich, sind in Wirklichkeit eigentlich sehr grundlegende Zielsetzungen, die auch jedem Auftraggeber vermittelbar sind. Also jeder Auftraggeber, der dann auf diese Charter aufmerksam wird, weil man muss natürlich ehrlich sagen, viele kennen es auch gar nicht und werden erst durch ihre Nicht-Compliance mit diesen sozusagen Empfehlungen ja überhaupt erst darauf aufmerksam, aha, da gibt es ein Regelwerk, an dem ich mich orientieren kann. Viele sind dann dankbar und sagen, ah, super, dass ich das jetzt weiß. Gibt natürlich den Fall, wo dann sozusagen die Situation eintritt, naja, jetzt sind wir aber schon mitten im Prozess, das ist schwierig und so weiter, aber das und das kann ich noch ändern. Da bemühe ich mich. Also da ist uns auch wichtig, sozusagen hier zu erkennen und zu sehen, dass es da vom Auftragnehmer gewisse Bereitschaft auch gibt, sich auf diesen Dialog einzulassen, wenn hier sozusagen Dinge sind, die sich von diesen Empfehlungen klar abweichen. Und wo wir dann am Ende schon noch eine Empfehlung zur Teilnahme aussprechen, wenn wir merken, dass da einfach auch eine deutliche Bewegung in Richtung einer besseren Ausschreibung gemacht wurde.
Das ist auch ein guter Punkt. Also Sie haben es erwähnt, das sind 6 Punkte. Es sind aus meiner Sicht ganz eigentlich Orientierungspunkte für den Auftraggeber, vor allem auch durchaus konkret. Also ich nehme vielleicht 2 Beispiele heraus. Ein Punkt ist zum Beispiel, wo die IAA in der Charta eine geeignete Verfahrensform vorschlägt, nämlich die zweistufige. Und eine zweite, Sie haben es kurz erwähnt, ist, dann vielleicht zu den 2 Punkten, ich glaube, das ist ganz interessant für potenzielle Auftraggeber, warum das so ist. Also einerseits eben 2-stufige Form zu wählen und das zweite ist dann auch nicht allzu viele Agenturen, dann vor allem in die zweite Runde einzuladen. Das sind so 2 Empfehlungen, vielleicht ganz kurz, was ist der Hintergrund von dieser eben 2-stufige Verfahrensform beziehungsweise auch nur wenige und was war Ihre, da war Ihre ganz konkrete Empfehlung, wie viel da einzuladen?
Das 2-stufige Verfahren und ein großes Problem, vor dem wir insgesamt stehen, in der Kommunikationsbranche an sich und das eint ja Auftraggeber genauso wie Medien und Agenturen, also ich sage jetzt Werbetreibende, wenn man die so bezeichnen will, die Auftraggeber oder irgendwie Kommunikationsbetreibende, dass wir ja auch mit einer Herausforderung konfrontiert sind, die kluge Köpfe, die besten Köpfe auch in unsere Kommunikationsbranche zu holen. Und das bis zum gewissen Grad ja auch darin zu suchen ist, die Ursachen für dieses Problem, dass die Branche ja dahingehend auch nicht den besten Ruf hat, dass hier die Arbeitsbedingungen, nenne ich es einmal im Großen und Ganzen, so sind, dass man sich gerne in diese Branche begibt. Und ein Teil davon ist sicher, dass über eine ausufernde und ja zum Teil sich verselbstständigt habende Pitchkultur hier auch einfach Aufwand produziert wird in der Branche, der am Ende auch nicht mehr dargestellt werden kann von den Agenturen auf normale Art und Weise. Und wir immer mehr die Problematik auch sehen, dass viele Agenturen in vielen Pitches teilnehmen müssen und dann halt schauen, ich so nach dem Motto, ich werfe jetzt mal 20 Angeln in den See aus, irgendwo wird schon ein Fisch dann dranhängen. Und man sich dann sozusagen durch diese Situation, dass dann auch die Arbeitsbedingungen in der Branche nicht unbedingt besser macht. So. Deswegen die Kriterien, die wir für die Charter festgelegt haben, und Sie haben die 2-stufige Verfahren angesprochen und auch diese nicht so vielen Teilnehmer an dem Pitch, das sind ja Kriterien, die einfach für eine Aufwandsbeschränkung der Agenturen letzten Endes auch sorgen sollen. Das heißt, dass ich nicht, und man weiß, wie das ist, eine Agentur hat ein bisschen weniger gerade zu tun, die tobt sich dann aus und macht die ganze Kampagne schon fertig und kommt im Extremfall mit fertig gedrehten Filmen dorthin nur auf ein paar Seiten umfassendes Briefing hin. Das heißt, hier ein bisschen auch mit Augenmaß diesen Ausschreibungsprozess irgendwo auch zu konzipieren und irgendwie auch darzustellen, ist wichtig. Das heißt, 2-stufiges Verfahren, und das war eben auch in Rücksprache mit einigen Vergaberechtsexperten, die gesagt haben, eigentlich ist das für eine Werbeausschreibung das beste Verfahren, weil ich die Möglichkeit habe, hier im ersten Schritt einmal eine gewisse Vorauswahl zu treffen und im zweiten Schritt dann tiefer zu gehen mit den Kandidaten, die sich für mich anbieten. Und da wird einfach oft auch, und das wurde uns eben von Vergaberechtsexperten, sei das Pitchberater oder auch von juristischer Begleitungsseite, also immer bestätigt, oder das wurde uns eigentlich die sozusagen von denen auch stark vermittelt, dass da einfach aus Unwissenheit auf Auftraggeberseite teilweise auch einfach die falsche Verfahrensform gewählt wird. Und so, das heißt, von daher, das ist sozusagen in der langjährigen Praxis die Vergabeform, die den größten Kosten, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis letzten Endes bietet. Und zweite Empfehlung, sich mit einer beschränkten Anzahl an Agenturen, in unserem Fall sind es ja drei Agenturen, die Empfehlung sind, in die echte Ausarbeitung zu gehen, hat auch damit zu tun, wenn ich mir eigentlich nur schwer vorstellen kann, mit jemandem zu arbeiten, weil das in der ersten Runde eh nicht so richtig gepasst hat, die Agentur dann noch in eine zweite Runde zu jagen, unter Anführungszeichen, wo dann sehr viel Zeit, Geld und Ressourcen letzten Endes verwendet werden. Und dann bin ich bei dem Thema, das ich vorher angesprochen habe, nämlich wie wertschätzend gehen wir auch mit Menschen um, die hier Energien und Zeit verwenden, um sich hier Dinge zu überlegen. Das dann einfach auf die drei Kandidaten zu beschränken, mit denen ich mir aus der ersten Runde am allerbesten vorstellen kann, dass das die sind, die das dann am Ende auch lösen können und mit denen ich auch gerne zusammenarbeiten will. Das mag hier und da so sein, dass diese Auswahl der drei ganz schwierig ist. Trotzdem sollte man sich das schon relativ früh fragen. Und in dem Moment, wo man sozusagen, wenn man das jetzt auf die menschliche Ebene umlegt, also jemand, der mehr als drei Kandidaten für die anstehende Heirat hat, sollte auch einmal sich sozusagen ein bisschen früher den Kopf zerbrechen, wer sind jetzt eigentlich meine Kernkandidaten, um es mal so zu formulieren. Das mag schon so sein, dass man da irgendwann relativ früh Entscheidungen treffen muss. Es hilft aber auch dann auf Auftraggeberseite selber, sich dann auf diese drei halt auch einlassen zu können. Das Problem ist nämlich, wenn ich dann hier mit 8 Agenturen zusammensitze, dann gefällt mir von der einen Agentur das, von der zweiten das und von der dritten das. Und das ist per se gar nicht so, weil die Agenturen unterschiedlich gut oder was auch immer sind, sondern das ist deswegen, weil man selber vielleicht auch nicht genügend Zeit hatte und nicht genügend Energie hatte, um sich dann mit denen, die man jetzt für fähig hält oder mit denen man sich das gut vorstellen kann, auch so in die Tiefe zu gehen, dass das, was man dann bekommt, auch dem entspricht. Und das, was man bekommt, ist natürlich immer auch ein bisschen eine Funktion dessen, was man gebrieft hat, um es so zu formulieren, um ein anderes Wort zu verwenden, das dann sozusagen in unserer Branche sehr, sehr gängig und breit ist. Das heißt, deswegen die Beschränkung auf die wenigen kommt auch deswegen zustande, weil wir sagen, früh entscheiden, mit wem man in einen tieferen Prozess gehen möchte und dann drum prüfe, wer sich länger bindet, sage ich jetzt in dem Fall in Abwandlung, dass man dann auch wirklich die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, wer liefert mir jetzt hier gute Lösungen und mit welchem Denken kann ich auch gut mit.
Dankeschön, ich glaube, da waren schon mal zwei sehr gute und sehr praxisbezogene auch Empfehlungen auch für den Auftraggeber. Sie haben auch gesagt, dass eben Agenturen verpflichten sich also der Charter. Was heißt dann zum Beispiel jetzt, wenn eine Agentur zu einer Ausschreibung kommt, sei es im Privatwirtschaft, im Vergabebereich, die sich jetzt nicht an die Empfehlungen hält? Gibt es irgendwelche Konsequenzen oder was passiert dann?
Es gibt den Fall, dass eine Agentur an einer Ausschreibung teilnimmt, die nicht den Empfehlungen entspricht oder grob nicht entspricht und wir davon aber keine Kenntnis haben und das dann letzten Endes auch so getilgt wird, dann hat die Agentur halt selbst entschieden, hier teilzunehmen und auf eigene Faust und auf eigene, sozusagen nach eigenem Ermessen das auch zu tun. Grundsätzlich ist es schon so, dass sich die teilnehmenden Agenturen in dem Fall, für uns ist natürlich der Kreis der Agenturen der leichter anzusprechende, um so zu formulieren, weil es ja einfach eine so große Anzahl an Auftraggebern gibt. Und für die Agenturen ist natürlich das Pitchen Tagesgeschäft, für Auftraggeber nicht. Ich glaube, das muss man sich auch immer bewusst sein. Das heißt, ich bin ja auch davon überzeugt, dass kein Auftraggeber hier absichtlich Dinge im Prozess festlegt, die jetzt nicht gut sind oder die jetzt mit Erfahrung betrachtet nicht gut sind, sondern es ist halt einfach zum Teil dem geschuldet, dass Auftraggeber halt auch nicht ständig mit dem Thema Ausschreibung konfrontiert sind. Eigentlich soll es aber so sein, dass wenn eine Agentur, die unserer Charter zugehörig ist, das heißt, die sich der angeschlossen hat, und das sind immerhin doch die 25 führenden Agenturen des Landes, und relevante Ausschreibungen landen irgendwie bei einem dieser 25 meistens schon. Dass die dann den Weg gehen und sagen, aha, da ist etwas drinnen, das ist wirklich entspricht den Empfehlungen nicht. Dann mit dem IAA-Büro Kontakt aufzunehmen und das IAA-Büro dann zu bitten, da tätig zu werden. Und dann gibt es eben den Fall, es wurde eine Verbesserung erzielt und es wird auch von der IAA so entschieden, dass man da jetzt eine Empfehlung dafür ausspricht oder eben nicht. Und sollte dann eine Agentur trotz nicht ausgesprochener Empfehlung dann an einer fragwürdigen Ausschreibung teilnehmen, dann gibt es schon den Mechanismus, dass es dann so etwas wie eine gelbe Karte gibt. Hier gibt es auch einen Beirat, einen neutralen Beirat, der installiert wurde zur Pitch Charter dazu, der dann über diese Fälle auch nochmal befindet. Aber das kann sein, dass dieser Beirat dann doch auch eine Verwarnung ausspricht und sagt, naja, das ist nicht im Sinne der Charter, der du dich auch angeschlossen hast. Und bei sozusagen wiederholten, sprich nämlich zweimaligen wissentlichen, bewussten Verstoß gegen die Charter, droht dann schon auch der Ausschluss oder sozusagen dann Ausschluss aus der Charter und dann eben auch nicht mehr im Zuge dieser Agenturen genannt zu werden. Das so ein bisschen so auch eine Selbstbindung dann letzten Endes auch hat. Und sonst wäre die ganze Charter relativ zahnlos, wenn man hier nicht die irgendwo auch das Bewusstsein aller Charter-Unterzeichner hätte, dass man sich an sowas auch hält und sich daran orientiert. Und nur dann kann natürlich sich das auch im Großen auch verbessern und verändern, wenn die Branche den Eindruck hat, sowohl auf Auftraggeber- als auch als Auftragnehmerseite, dass man sich an das hält und dass es einem echt ein Anliegen ist, hier die Dinge zu verbessern.
Um die Dinge zu verbessern, gibt es auch die Möglichkeit, wir sagen als Auftraggeberin oder auch als beratende Person, die eine Auftraggeberin berät, im Vorfeld einer entsprechenden Ausschreibung auch zum IA zu gehen und sagen, gibt es mal Tipps, also die Charter sehe ich, hier gibt es mal Tipps, wie ich dieses Verfahren, den Pitch, wie auch immer gestalten soll, gibt es die Möglichkeit?
Auf jeden Fall, und es ist lustig, dass Sie das ansprechen, also es ist in viel leider der Pandemie zum Opfer, es war schon mal geplant, ein Best-Practice-Tag, an dem wir einen Pitch-Berater, der mit dem Thema auch sehr vertraut ist, gebeten haben, ein Seminar oder eine Art Workshop zu gestalten, in dem man noch darüber hinausgehende Fragen stellen kann. Und das auf jeden Fall, also soll es diese Möglichkeit des Workshops oder des Seminars gerade nicht geben, dann kann man sich auf jeden Fall auch an die IAA wenden und von der IAA sich auch noch hier Informationen holen oder auch an jemanden vermitteln lassen, der einem auch hier dann dabei hilft. Auf jeden Fall, und ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist ja im Grunde auch eine der ganz großen Herausforderungen, ich habe es vorher auch gesagt, für Auftraggeber, weil so sehr man als Agentur vielleicht manchmal den Kopf schüttelt, wahrscheinlich schüttelt der Rafael Nadal auch den Kopf, wie ich meinen Tennisschläger halte, ich mache das aber auch nicht jeden Tag, also von daher, ich glaube, man muss Auftraggebern auch mit einer gewissen Nachsicht begegnen, dass sie das halt auch nicht jeden Tag tun. Und deswegen ist das sozusagen hier die Charter schon noch als Crashkurs zu verstehen, für was sind denn die Hauptfehler, die ich vielleicht vermeiden kann. Und wenn ich mich an diese 6 oder respektive 7 Empfehlungen halte, dann mache ich schon einmal relativ viel richtig. Und dann kann ich natürlich links und rechts und oben und unten von diesen 7 Empfehlungen immer noch einiges vielleicht so gestalten, dass es dann auf Kopfschütteln stoßen wird. Aber ich habe zumindest einmal in ein paar Kernkriterien sichergestellt, dass ich mich eigentlich im Rahmen dessen bewege, was hier Profis in dem Zusammenhang als guten Prozess bewerten. Und das muss man auch berücksichtigen. Keine der Agenturen weiß ja, ob sie in dem Prozess, den sie da jetzt sozusagen mit ihrem Input auch verbessert hat, dann letzten Endes ja auch Teil des Prozesses sein wird. Das heißt, das ist ja schon eine Initiative der Branche an sich, wo mal per se alle und keiner was davon haben, ja, weil man ja nicht weiß, in wann man Nutzen dieser Verbesserung ist. Und deswegen glaube ich, das macht es umso wichtiger, dass man sieht, die ganze Branche macht hier einen Schulterschluss und vor allem auch die Auftragnehmerseite macht einen Schulterschluss und sagt, ich bin bereit, auf potenzielle Aufträge zu verzichten, wenn das nicht einem groben Regelwerk entspricht, auf das wir uns gemeinsam geeinigt haben. Und ich glaube, auch nur dann wird sich das nachhaltig verbessern und wird das auch nachhaltig zu besseren Ergebnissen für Auftraggeber führen, wenn man da wenn man diesen Schulterschluss auch auf längere Zeit dann auch ausübt.
Ja, danke. Das, glaube ich, klingt recht spannend und ich habe es ja auch im Vorfeld auch angesehen. Ich selber komme ja auch von der Bieterseite, also ich kenne auch mittlerweile auch durch meinen jetzigen Job beide Seiten. Ich glaube schon, dass die Charter durchaus eine interessante Anleitung ist, auch für die Auftraggeber das zu gestalten. Und jetzt nehme ich ein bisschen jetzt die Auftraggeberrolle kurz ein und vielleicht dann jetzt zur Zusammenfassung und auch machen wir jetzt den Pitch im Podcast. Sozusagen, ja, es ist ja schon so, es ist ein gewisser Aufwand, diese Empfehlungen umzusetzen, also eben zum Beispiel zweistufiges Verfahren oder auch zum Beispiel die Empfehlung, das meiner Sicht sehr fair ist, natürlich nach einem Abstandshonorar. Das ist natürlich ein gewisser Zusatzaufwand für den Auftraggeber, für die Auftraggeberin. Was würden Sie sozusagen jetzt, also das Pitch, also wie würden Sie es dem Auftraggeber verkaufen, weil es wirklich jetzt kurz zusammengefasst der Nutzen für den Auftraggeber, die Anregungen, sage ich einmal, dieser Pitch-Charter zu nehmen und auch wirklich umzusetzen? Was nimmt sich da der Auftraggeber mit? Was ist wirklich sein unmittelbarer Nutzen?
Ich glaube, der Nutzen für den Auftraggeber ist, und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es eben mehr Aufwand bedeutet, da bin ich gar nicht sicher, ob ich da zustimmen würde, weil eine Ausschreibung ist ja sowieso ein gewisser Aufwand, den man betreibt. Und hier nochmal vor Augen geführt bekommen zu haben, was sind denn die Dinge, die meinem Gegenüber auch wichtig sind, sind jetzt nicht unbedingt mehr Aufwand, den man damit hat, sondern vielleicht auch eine größere Zielrichtung, auf was man sich eigentlich fokussieren sollte. Ich glaube, insgesamt ist es aber so, dass ich mir als Auftraggeber davon erwarten kann, dass ich mit motivierten Aspiranten zu tun habe, die Rahmenbedingungen, in denen sie für mich Dinge überlegen, zusammentragen, konzipieren, kreativ bearbeiten sollen, in einem Gefühl der Wertschätzung letzten Endes auch machen und wo das Ergebnis dann sowieso besser sein wird. Und daher, glaube ich, ist es für Auftraggeber sozusagen einer der Hauptbenefits, sich an diese Charter zu halten, ist, dass man davon ausgehen kann, dieses bekannte Sprichwort, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück, ist natürlich auch in dem Fall, gilt das auch in dem Fall, dass Agenturen, die merken, dass sie wertgeschätzt sind, dass ihre Arbeit wertgeschätzt ist und dass man sich damit auseinandergesetzt hat, was braucht sie denn für Rahmenbedingungen, um gut arbeiten zu können, natürlich bereiter sein werden, dazu sich auch besonders anzustrengen und etwas Tolles auf die Beine zu stellen, als jemand, der sagt, naja, ich fühle mich da eigentlich sehr in eine nicht auf Augenhöhe Lieferantenrolle sozusagen zurückversetzt oder hinabgesetzt. Und da kann ich mir dann als Auftraggeber natürlich auch nicht erwarten, dass diese Partner dann ihr Bestes geben werden, ja, sondern dann ist es am Ende halt einfach eine sehr funktionale Beziehung, ja, in die man sich da begibt. Und deswegen glaube ich, das ist eigentlich, abgesehen von vielen anderen Rahmenbedingungen, weil mit einem Partner zu arbeiten, bei dem die Menschen auch gerne arbeiten, die für den Partner arbeiten, wird für einen selber wahrscheinlich auch irgendwie das erfüllendere, konstruktivere und letzten Endes auch erfolgreichere Zusammenarbeiten sein, als wenn man sagt, gut, ich habe da einen Partner, der, wo ich eh weiß, das geht sich für den von und hinten mehr oder weniger nicht aus, aber der wird mir schon was Gutes liefern. Also ich glaube, von dem kann man letzten Endes eh nicht ausgehen, sondern nur, wenn man da das auf Augenhöhe betrachtet, dann kann man das auch letzten Endes, glaube ich, so betreiben. Und gerade im öffentlichen Bereich ist es ja eigentlich so, dass ich eine noch größere Verantwortung habe als Auftraggeber, weil ich ja hier mit Steuergeld auch letzten Endes in irgendeiner Art und Weise agiere und hier als öffentliche Institution oder öffentliches Unternehmen ja hier auch einen gewissen Anforderungen unterliegt, wie ich dann auch mich in dem Wirtschaftszusammenspiel dann auch wie ich da agiere und wie ich mich da auch präsentiere.
Ja, vielen Dank. Also zusammengefasst, glaube ich, es war jetzt sehr schön in ein paar Sätzen auch in der Kürze zusammengeholt. ich glaube, einfach die Qualität, die dann einfach auf beiden Seiten passt, dass das Kopf wird an einem Pitch, glaube ich, auch für beide Seiten, wird einfach weniger sein. Ich glaube, dass so der Auftraggeber einfach die bessere Chance hat, zu guten und besseren Angeboten zu kommen. Und wie Sie richtig gesagt haben, gerade auch im Bereich der Kommunikation und im Bereich der Werbung ist es doch immer etwas längere Zusammenarbeit, wo sich beide Seiten gut verstehen soll. Und Sie haben es, glaube ich, mit der Hochzeit, weil ich glaube, wenn Hochzeit gut funktioniert, dann wird auch danach die Beziehung besser und besser halten.
Zumindest wenn man den richtigen heiratet oder die richtige.
Genau. Und die Hochzeit entsprechend gestaltet. In dem Sinn sage ich einmal auch Dankeschön vom Vergabe Insights, dass wir heute zu Gast waren. Und vielleicht, wenn Sie noch Lust haben, eine letzte Botschaft an unsere Hörer, Hörerinnen, an Auftraggeber, Auftraggeberinnen, aber auch Agenturen.
Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass alles, was mit dem Thema Pitch zusammenhängt, unter dem Aspekt zu betrachten, das Gegenüber in so einem Pitch lässt sich ja auf dieses Thema ein und ist da auch mit einer gewissen Emotion dabei und sonst wird sowas ja auch nicht gut. Und unter dieser Maßgabe sich zu überlegen, wie kann ich jetzt hier ein wertschätzendes Rundherum auch schaffen, dass sich dieser Partner, der sich ja mit mir auseinandersetzt und der versucht, mir Lösungen hier zu bringen, wohlfühlt und hier eine sehr gute Leistung erbringen kann, ist sicher etwas, was man sich als Auftraggeber überlegen sollte, gleichzeitig auch als Auftragnehmer, als Potenzieller dann auch diese Verantwortung natürlich wahrzunehmen. Und was ich immer sozusagen irgendwie zu bedenken geben möchte, und das passt auch zu dem einen Punkt, den Sie genannt haben, dass man sich mit nicht allzu vielen Agenturen letzten Endes in den intensiven Prozess begeben möchte oder sollte, dass man sich auch immer vor Augen führen muss, dass es wenige Branchen gibt, also mir fallen nur ganz wenige ein, in der dermaßen viel im Vorfeld eines Auftrags investiert wird, bevor man noch weiß, ob man diesen Auftrag bekommt. Und in der Industrie würde man hier eher Entwicklungspartnerschaften anstreben und nicht der eine Partner geht mal irrsinnig in Vorleistung und ist dann darauf angewiesen, ob der andere sagt, ja, das gefällt mir jetzt oder nicht. Und ich vergleiche das wirklich sehr gern mit dem Bild eines Tischlers. Und wenn man sich jetzt vorstellt, im Extremfall hier 15 Agenturen eingeladen zu haben, also zeigen Sie mir den Tischler, zu dem Sie gehen können, also die 15 Tischler, zu denen Sie gehen und wo Ihnen jeder eine Wohnzimmereinrichtung fix fertig macht und Sie dann dem aber von Haus aus sagen, naja, und du kriegst halt dann von mir aus 50 Euro, das ist nämlich ungefähr das, was im Verhältnis des Abstandshonorars ist zu dem, was dann so sollen es 100 Euro sein, ja, als kleine Aufmerksamkeit. Und aber bitte alles maßgetischelt auf mein Wohnzimmer, weil das ist nämlich auch irgendwie trapezartig und trapezformartig und ist jetzt so, dass man das nachher auch sicher nichts anderes mehr verwenden kann, weil Kommunikationslösungen sind ja genau das. Die sind ja zugeschnitten auf das spezielle Problem, Kommunikationsproblem eines Kunden. Und ich sagte dann aber, ob es mir gefällt und wenn nicht, dann nehme ich es auch nicht. Und einer von den 15 kriegt dann den Zuschlag und das ist auch der Einzige, der dann sein Geld für diese Wohnzimmereinrichtung bekommt. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann merkt man schon, dass man da sozusagen der Blick, den man auf so eine Ausschreibung oder auf so eine Vergabe werfen muss, schon vielleicht ein bisschen anders, als man das im ersten Moment sich gedacht hat. Deswegen alles, was Formalkriterien sind, wo auch der Tischler nicht viel Zeit einmal darauf verwenden muss und wo der einem nur sagt, okay, ich meine, welche Holzart würdest du verwenden und was wäre grundsätzlich eine Idee? Aber wenn man den anfangen lässt zu tischlern und wenn man den anfangen lässt, hier Möbel zu bauen, dann ist schon auch eine Verantwortung beim Auftraggeber da, mit der Zeit und mit der Energie, die der andere da reingeverwendet hat, auch umzugehen. Ja.
Wunderbar, sage ich Dankeschön. Ich glaube, kann man sich viel mitnehmen aus dem Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Sebastian Bayer, Präsident von IAA. Danke vielmals und einen schönen Tag noch.
Danke.
Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Damit Ihnen kein wertvoller Insight entgeht, abonnieren Sie uns oder besuchen Sie uns auf auftrag.at/podcast.